dem Thesenanschlag da an der Schlosskirche in Wittenberg. Im Laufe des Jahres werden wir viel sicherlich noch davon hören. Deshalb heißt es ja auch heute Lutherstadt Wittenberg. Aber das entscheidende, dramatische Ereignis in seinem Leben war sicher sein Auftritt auf dem Reichstag in Worms, 4 Jahre später, also 1521. Und das war im Grunde ein Tribunal in einem Ketzerprozess. Er allein als unbedeutender kleiner Mönch hier aus dem Augustinerkloster in Erfurt gegen die Elite und die Machthaber der ganzen damaligen Zeit in Reich und Kirche, vom Kaiser über die Kurfürsten bis Kardinälen und anderen Würdenträgern. Was gab ihm das Rückgrat und den Mut, die Kraft, da alleine für seine Wahrheit einzustehen, für die Reformation, für die Erneuerung des Glaubens und der Kirche? Ja, es war sicherlich das Rechnen mit der Unfehlbarkeit, mit der Unveränderlichkeit, mit der bleibenden Gültigkeit des Wortes Gottes. Er hatte damals nur wenige Fürsprecher, unter anderem den Kurfürsten Friedrich den Weisen von Sachsen. Die Sachsen waren oft etwas weiser als andere, aber zu dem Gebiet gehörte damals auch Thüringen, das kann uns etwas beruhigen. Und wir kennen dann den Ausgang der Geschichte, er ist ja dann im Grunde in Schutzhaft genommen worden auf die Wartburg und auf die Weise gerettet worden. In der Bibel lesen wir von einer anderen ähnlichen Persönlichkeit, die im Grunde in Glaubenstreue zum Wort Gottes gestanden ist, und zwar gegen die ganze geballte Macht, die damalige Weltmacht, muss man sagen. Das ist Daniel. Er ist damals als junger Mann, vielleicht 18, 20-jährig, aus Jerusalem verschleppt worden, kurz bevor Jerusalem dann endgültig gefallen ist in die Hand der Feinde des Babylonischen Reiches, und wurde deportiert mit anderen 3 Freunden dann im Zusammenhang nach Babel, also heutiges Irak, südlich von Bagdad etwa. Und wenn man diese Geschichten um Daniel liest, ich muss sagen, es ist ein bewegendes Vorbild bis heute. Ja, an Glaubenstreue, an Gradlinigkeit in seinem Weg, ganz anders als viele andere Gestalten der Bibel, die einen guten Anfang genommen haben und sich dann Abwege, Umwege, Extratouren genommen haben. Und er hat eine kontinuierliche, bleibende Treue und Gradlinigkeit in seinem Leben, bis ins hohe Alter. Er ist über sicherlich bis im Alter von 70 Jahren in den Diensten dieses Landes in Babel gewesen, unter mehreren Herrschern, immer unter den kritischen Augen einer, heute würde ich sagen, Medienöffentlichkeit, die jedes Fehlverhalten abgestraft hätten, und auch unter den Augen von Herrschern, die zum Teil Gewaltherrscher und launische Herrscher waren. Wir wollen uns auf 2 kurze Begebenheiten konzentrieren. Das Buch Daniel gibt noch viel mehr her, aber den Anfang, nämlich eine Glaubensprüfung ganz am Anfang seines Lebens, als junger Mann, vielleicht 18, 20-jährig. Und eine Begebenheit im hohen Alter, da liegen wahrscheinlich 50 Jahre zwischen, mag sein, dass er dann 70 gewesen ist, eine schwere Glaubensprüfung auf Leben und Tod. Ja, wir beginnen also zunächst mit Kapitel 1 und hören zunächst mal den Text dazu.
Also Daniel 1. Im 3. Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda. Und der König Nebukadnezar sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selber trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn der merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaria gesetzt hatte: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, der für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diese 4 jungen Leute gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich.
Ja, wir haben es gehört. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich nicht unrein machen müsste mit den Speisen des Königs. Er nahm sich in seinem Herzen vor. Hier sehen wir einen Daniel, der eine Entschlossenheit, eine Überzeugung, ich möchte sagen eine Leidenschaft hatte für Gottes Wege und Wort mit ihm. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es war sicherlich von Anfang an seine Perspektive, die ihn leitete und die ihm Kraft gab. Haben wir etwas von der Gewissheit des Daniel, dass das Denken, der Wille und das Wort Gottes für uns genau den richtigen Lebenszuschnitt bedeuten, also die passende Form, die unserem Leben zukommt, der Entwurf, der unserem Leben wirklich auch Weite gibt. Egal, ob er uns das gibt, was wir uns wünschen, oder ob er es uns vorenthält, was wir uns wünschen. Sicher war Daniel mit dem Psalm 119 vertraut, der wenige 100 Jahre vorher geschrieben wurde, wo es einmal heißt: Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Denn das war seine Überzeugung, sein Wille. Und dann heißt die Antwort: Wenn er sich hält an deine Gebote. Und hier nahm er sich wirklich vor. Entschluss ist der Anfang für Glaubenstreue. Und je entschlossener, je bewusster ein solcher erster Schritt geschieht, umso mehr trägt dieser Weg auch durch. Hier ging es um die Speisegebote des Alten Testamentes, die Gott gegeben hatte dem Volk, ja, um als sichtbares Zeichen für die Absonderung auch von allem, was im Heidentum üblich war, bedeutete. Für uns spielt dieses Speisegebot keine Rolle, das heißt sogar ganz ausdrücklich, im Neuen Testament einmal sagt Paulus im Römerbrief: Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken. Und man kann immer nur erstaunt sein, wie oft in der ganzen Gemeindegeschichte seit 2000 Jahren Speisen oft ein Problem in Gemeinden waren, bis hin zu Auseinandersetzungen und tiefen Gräben. Also wenn ich es mit Begriffen von heute sagen würde, der vegan oder vegetarisch ist, ist in der Gefahr, den anderen, der Fleisch isst, zu verachten oder die Nase zu rümpfen oder umgekehrt, beides kommt vor, und das darf nicht sein. Das sind wirkliche Nebensachen. Und Paulus sagt sehr deutlich an die Gemeinde in Kolosse, könnte es auch der Gemeinde in Jena gesagt haben, so lasst euch nun von niemandem ein Gewissen machen, um der Speise willen. Gut, worum geht es dann? Daniel ging es sichtbar um dieses Zeichen, aber das war eben mehr als nur ein äußerliches Beachten von Speisevorschriften. Es war der Wille, Gott zu gefallen, Gott zu treu zu sein. Und darum geht es, mit den ersten Blick für uns in unserem Leben zu verwirklichen, den Maßstab als ersten Maßstab zu haben. Worum kreist mein Denken? Woran hängt mein Herz? Was sind die Gewichte in unseren Wünschen? Was hat Vorrang in dem, wie wir uns im Alltag bewegen? Und das ist der Maßstab zu beurteilen. Ja, wie gehen wir mit Dingen und Sachen, mit Personen und Gegenständen um, mit Freizeitgestaltungen und Anschaffungen, mit Zeit und Geld, auch mit Gesundheit und Ernährung. Am vorigen Sonntag ist ein neuer Bundespräsident gewählt worden und ein früherer Präsident, der dritte in unserer Reihe der bundesrepublikanischen Präsidenten, war Gustav Heinemann in den frühen 70er Jahren. Er war vordem in seiner politischen Laufbahn in den Nachkriegsjahren Oberbürgermeister der Stadt Essen. Und in dieser Eigenschaft hat er unter anderem Verbindung mit einer ganz besonderen christlichen Jugendarbeit eines Jugendpastors Wilhelm Busch in Essen. Und zu Höhepunktzeiten trafen sich da sonntagsmittags 700 Jugendliche zu Sport, Spiel und einer kernigen Andacht. Also wenn das bei uns Wirklichkeit wird, dann müssen wir zwei Anbauten haben hier, um das zu bewältigen. Und dieser Heinemann hat auch ein sehr positives Verhältnis zu dieser Jugendarbeit und hat sie sehr gefördert. Einmal von einer Journalistin in einem Interview gefragt, wie kann man denn heute jungen Menschen mit der Bibel kommen? Und da hat er was sehr Weises gesagt. Er hat gesagt, jeder hat irgendwie eine Berührung mit einem Bibelwort. Jedenfalls galt das vor 60 Jahren noch so, dass er irgendwo eine Erfahrung hat oder in früher Jugend etwas aufgeschnappt hat als Bibelwort und das hat sich in ihm festgesetzt. Der Herr ist mein Hirte oder rufe mich an in der Not. Damit soll er ernst machen, dann wird weiteres klar. Also ist der Herr mein Hirte oder habe ich mich von der Herde entfernt? Damit ernst machen, das bewegen, das in Ordnung bringen, dann wird der nächste Schritt klar. Und so ist es auch hier. Ein erster wichtiger Schritt für Daniel, den er sich in seinem Herzen vorgenommen hat und nicht gesagt hat, na mal sehen, hoffentlich, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, sondern das war ihm klar. Hier gab es keine Abwege und Kompromisse. Und dazu hat sich Gott ganz erstaunlich und überraschend und beglückend gestellt. Es wird nicht immer so gut ausgehen wie bei Daniel in unserem Leben, aber den Zuspruch, wenn wir auf dem richtigen Weg sind, den werden wir allemal bekommen. Das werden wir erfahren und die Bestätigung von ihm wahrnehmen. Ja, du bist auf gutem Weg, mach weiter so. Nicht müde werden, das ist richtig. Behalt das Ziel im Auge. Und das kann man an drei Punkten hier sehen, wie Gott sich zu Daniel stellt. Das erste, er befähigt ihn dazu, auch weise und besonnen mit seinem Vorgesetzten, diesem Kämmerer Aspenas, zu reden und umzugehen. Versuch's doch mit deinen Knechten einmal 10 Tage. Das ist ein Vorschlag zur Güte, sehr freundlich, gewinnend, sympathisch vorgebracht. Ist das vielleicht bei uns auch eine Hilfe? Nicht radikal wie ein Fanatiker oder ein Elefant im Porzellanladen polternd aufzutreten, sondern freundlich, sympathisch, gewinnend, weise aufzutreten. Von der Weisheit Daniels werden wir ja noch mehr hören. Und dazu hat sich Gott gestellt, ja, dass es eben hieß, der Aufseher hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Oder Gott gab es Daniel, dass ihm der Aufseher gnädig und günstig gesinnt war. Und nach den 10 Tagen stellten sie fest, ja, das Aussehen war nicht nur nicht schlechter, sondern war sogar besser als das der anderen Mitkonkurrenten oder Mitzöglinge. Wie man das nach 10 Tagen Ernährung schon feststellen kann, weiß ich nicht. Weniger glasige Augen oder keine Pickel auf der Nase, jedenfalls offensichtlich ein überzeugendes Bild für diesen Vorgesetzten, dass er dann sogar auf eigene Kappe die Verantwortung übernommen hat, ihm nur noch die eigene gewohnte Speise zu geben. Hier hat sich dieses Wort aus den Sprüchen ganz sichtbar und deutlich bewahrheitet. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, dann lässt er auch Frieden finden mit seinen Feinden. Das muss nicht immer so sein. Und wir haben gleich eine Geschichte, wo es ganz anders ausgeht. Aber hier war es eine, in der Anfangsprüfung, die Daniel mitmachen musste, eine ganz enorme Ermutigung und Bestärkung und Motivation. Wohlgefallen bei Gott und Wohlwollen bei den Menschen. In diesem Falle stimmt es wirklich. Ja, und die Krönung dieser Bestätigung, die Gott ihm in seiner Treue zu Gott gibt, ist, dass der König sie in allen Sachen, die er sich fragte, 10-mal klüger fand. Ist schwer vorstellbar. Entweder waren die anderen wirklich weit unter dem Strich, oder es war so auffällig, eine überragende Überlegenheit, ja, dass das wortlos blieb. Und das ist sicherlich nicht nur intellektuelles Wissen, Sachwissen und Fachwissen, sondern auch die Auffassungsgabe, die Ausdrucksfähigkeit, die Umgangsformen und wahrscheinlich auch eine Gelassenheit, eine Gefestigtheit, eine Souveränität und eine Überzeugungskraft. Das können wir, denke ich, auch vielfach auch erleben, dass Gott uns sofern Rückhalt gibt, dass wir den Eindruck haben, wir haben, merken einen Rückenwind an dem Platz, an dem wir sind, auch wenn es ein Nullpunkt ist, wo wir durch Tiefen gehen, dass wir wie auf einer Woge geborgen sind in der Bestärkung durch Gott oder eingehüllt sein sind in seinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Höher als alle Vernunft, also unerklärlich, dürfte eigentlich gar nicht sein, aber es ist so besonders, dass es eben ganz sichtbar wird. Es ist ähnlich wie bei Josef, da wird ein Ausdruck oft gebraucht in seiner Geschichte, in den Tiefen der Verlassenheit. Der Herr war mit ihm. Und das ist alles Ausfluss seiner Treue zu Gott. In den Sprüchen gibt es dieses Wort, was wir sicher auch kennen, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Also wenn man 10-mal weiser sein will als alle anderen, dann muss man da anfangen. Ja. Wir wollen vielleicht nicht das Ziel haben, 10-mal alle anderen zu überragen, aber die Furcht des Herrn ist der Schlüssel. Das ist der Türöffner für Weisheit in all diesen Formen bis hin zu dem Frieden, der uns höher als alle Vernunft umgibt. Und oft ist es nur ein kleiner Schritt einer ersten Konsequenz, den wir gehen. Und dann werden Bestätigungen Gottes kommen. Ja, das war richtig. Und dann werden wir mutiger. Und dann kommt ein Prozess des Learning by Doing in Kraft. Wir lernen Treue durch Treue. Aber es gibt auch andere Reaktionen. Gott wird nicht immer nur in dieser glücklichen Form antworten, sondern sehr viel schwieriger. In der Urgemeinde, der ersten Gemeinde der Christen in Jerusalem, hieß es auch, gleich in den ersten Aufbruchstagen nach Pfingsten, dass die Gemeinde hatte Wohlwollen bei allem Volk. Aber sie waren angesehen, geachtet, geschätzt, waren sympathisch. Und dann wenige Monate später setzt eine Verfolgungswelle ein und da kommen ganz andere Seiten zum Tragen. Und unser zweites Beispiel aus dem Danielbuch, das wir jetzt eintreten, 50 Jahre später ist ein solches, wo es ganz andere Proben gibt, als die, die jetzt Daniel am Anfang mitgemacht hat. Inzwischen ist Babel von einer anderen Macht, den Persern und Medern, erobert worden. Und nun, 50 Jahre später, kommt diese Geschichte Daniel in der Löwengrube. Wir hören jetzt die Lesung, aber bitte nicht erschrecken, nicht in der klassischen Lutherlesung, sondern in Versform. Und das verdanken wir einem Theologen, der kürzlich hier in Jena erst verstorben ist, Klaus-Peter Herzsch, der diese Geschichte in eine wunderbare Form eines Gedichtes gebracht hat. Aber wenn wir den Bibeltext daneben legen würden, es ist wirklich ganz angemessen und original dem, was wirklich geschehen ist.
Nun gab es einen Mann im Land, den er besonders tüchtig fand, so dass er ihn erhob und ehrte, bis er zum höchsten Rat gehörte. Denn Oberfürsten gab es drei. Auch dieser Mann war auch und dieser Mann war auch dabei. Dem glückte alles, was er machte, so dass Darius manchmal dachte: Am besten, ich ernenne ihn gleich zum Obersten im ganzen Reich. Der Mann war Daniel benannt und kam aus einem fernen Land. Aus Juda kam er, aus der Stadt, wo Gottes Haus gestanden hat, wo man Gott liebte und verehrte und schon die Kleinsten beten lehrte. Er war nun schon seit langen Jahren hier unter fremden Leid, all den fremden Leuten. Doch lag auch Juda weit entfernt. erhielt, was er als Kind gelernt. Denn dreimal pünktlich jeden Tag, was auch auf seinem Schreibtisch lag, er ließ die ganze Arbeit stehen, um eilig in sein Haus zu gehen. Dort stieg er hoch bis unters Dach in ein besonderes Gemach. Sein Fenster war dahin gewandt, wo irgend fern der Tempel stand. Hier sprach er Psalmen und Gebete, sang Lob und klagte seine Nöte. Danach im Schloss, getrost und heiter, versah er seine Arbeit weiter. Nun aber, Daniels Kollegen, die fingen an, sich aufzuregen. Sie tuschelten, sie waren empört, sie zischten, hast du's schon gehört? Der König will, es ist zum Lachen, den Daniel zum Kanzler machen. Und all die anderen Beamten, die sämtlich aus der Gegend stammten, die schimpften laut und ungehemmt, der kommt vom Ausland, der ist fremd. Sie alle wünschten sich von Herzen, ihn bei Darius anzuschwärzen. Sie gaben ständig auf ihn Acht, ob er nicht was Verkehrtes macht. Gleich wollten sie zum König eilen und es ihm schleunigst mitzuteilen. Sie hofften, dass er einmal lüge und fremde Gelder unterschlüge, dass er das Wichtigste vergäße, sein Frühstück bei der Arbeit äße, dass er des Morgens mal verschlafe oder den falschen Mann bestrafe. Doch wie sie ihn auch überwachten, wie sie reihum den Spitzel machten, die Arbeit ging ihm von der Hand, dass man nichts auszusetzen fand. Da sprach ein finsterer Geselle, der Mann hat eine schwache Stelle, sein Beten wird er niemals lassen und dabei müssen wir ihn fassen. Sie rannten allesamt zum König, sie standen krumm und untertänig und einer sprach, wir, die gesamten Reichsvögte und Palastbeamten, wir dachten, es ist an der Zeit, dass du in aller Herrlichkeit, grad wie ein Gott und Himmelsfürst, ab heute angebetet wirst. Darum erlasse dies Gebot, dass dem die Löwengrube droht, der in den nächsten 30 Tagen Gebet und Bitte wollte sagen, zu irgendjemand außer dir. Dies unterschreib, es steht schon hier. Man gab ein Blatt ihm in die Hand, wo alles drauf geschrieben stand, und obenan mit breiter Feder Gesetz der Perser und der Meder. Das hieß, wenn er es unterschrieb, dass es für immer gültig blieb. Darius war von ihrem Plan geschmeichelt, also angetan. Viel Grübeln war ihm widerwärtig, er unterschrieb und damit fertig. Nun waren sie alle hoch erfreut und hatten ihre Neuigkeit. Der Hofklatsch sorgte für Verbreitung viel schneller als bei uns die Zeitung. Als Daniel davon erfuhr, stand alles rum und grinste nur. Doch er gab nichts auf ihren Spott. Er sprach, ein König ist kein Gott. Und mittags ging er heim wie immer. Er stieg nach oben in sein Zimmer. Er sagte Psalmen und Gebete, sang Lob und klagte seine Nöte. Die Männer aus den Staatskanzleien, die schlichen aber hinterdrein. Sie polterten die Treppe rauf und plötzlich flog die Türe auf. Es wurde hinter ihm gezischt, jawohl, wir haben ihn erwischt. Die Tür schlug zu, die Männer gingen und Daniel fuhr fort zu singen. Danach im Schloss getrost und heiter versah er seine Arbeit weiter. Die anderen schilderten natürlich dem König alles ganz ausführlich. Der klagte, ach, wie ihr frohlockt, was hab ich mir da eingebrockt. Obgleich den ganzen Nachmittag er ihnen in den Ohren lag, sie sagten störrisch, einerlei, du hast's bestimmt, nun bleibt's dabei. Und darum muss der Lotterbube noch heute in die Löwengrube. Die Sonne sank, sie drängte nun, Darius konnte nichts mehr tun. Ich hab's nun einmal unterschrieben, was hilft's, die Sache aufzuschieben. Die Wache kam, er gab Befehl, und brachten sie den Daniel. Der König sprach, hätte ich gewusst, dass gerade du dran glauben musst, ich hätte besser nachgedacht und niemals dies Gesetz gemacht. Gott aber riefst du dreimal täglich, der kennt dich doch. Es ist doch möglich, dass er dir jetzt zur Seite steht, vielleicht bewahrt dich dein Gebet. Nun führten sie den treuen Beter davon wie einen Übeltäter. Und alle staunten, als er schwieg und fröhlich zu den Löwen stieg. Tja, er verschwand nach kurzer Zeit dort unten in der Dunkelheit. Doch bei den Tieren blieb es still. Man hörte drunten kein Gebrüll. Die Grube schloss ein großer Stein, man konnte weder raus noch rein. Der ward verkettet und verriegelt und mit dem Königsring versiegelt. Beim Weg des Königs zum Palast versagten ihm die Beine fast. Sein Abendessen stand bereit, doch er aß nichts vor Traurigkeit. Er schlief nicht oder träumte schwer, er warf im Bett sich hin und her. Er hat mit Angst die ganze Nacht an seinen Daniel gedacht. Was aber machte der indessen? Ganz friedlich hat er da gesessen. Er sagte Psalmen und Gebete, sang Lob und hatte keine Nöte. Indes die Löwen ihn umschlichen und sanft an seine Knie strichen, dazwischen aber ungesehen hört er die Engel Gottes gehen. Und wunderbar gelang es diesen, die Löwenrachen zu verschließen. Die Mähnen rings bewegten sich, die großen Tiere legten sich. Sie lauschten und der Beter sang, die Nacht war ihnen gar nicht lang. Schon zeigte sich die Morgenröte und Daniel sprach Dankgebete. Und auch der König sah den Morgen, doch er erhob sich voller Sorgen. Er hielt es nicht mehr länger aus, trat in die Dämmerung hinaus und lief beim ersten Morgengrauen, um nach dem Daniel zu schauen. Rief kläglich durch den stillen Park und seine Stimme ging ins Mark. Mein Daniel, gib einen Laut, half dir dein Gott, dem du vertraut? Er lauschte, ob der andere riefe. Und Daniel sprach aus der Tiefe, sei ruhig, ich bin unversehrt. Der Herr hat mein Gebet erhört, wie er sich in der ganzen Welt den Betern an die Seite stellt. Dem König war es wie im Traum, er traute seinen Ohren kaum, denn plötzlich hatte er erkannt, dies war wahrhaftig Gottes Hand. Er schrieb im nächsten Reichsbefehl, groß ist der Gott des Daniel. Er ist ein Helfer und Erretter und herrlicher als alle Götter. Die bösen Hofbeamten trafen natürlich die verdienten Strafen. Als erstes aber ward befohlen, den Gottesmann heraufzuholen. Die Morgensonne brach hervor, da zog man Daniel empor. Ein Vogel rief, die Löwen brüllten, die Gärten sich mit Leben füllten. Es kam ein schöner Tag in Sicht, der Beter sang im Morgenlicht. Die ganze Schöpfung war erhellt und lobte Gott, den Herrn der Welt.
Diese Geschichte fängt damit an, dass Daniel wieder in seiner überragenden Verlässlichkeit und Weisheit seinen Dienst getan hat. Ein überragender Geist war in ihm, darum dachte der König daran, ihn über das ganze Reich zu setzen. Wir haben von der Weisheit schon in der ersten Geschichte gehört, aber hier sehen wir noch eine Besonderheit dieser Weisheit. Sie war nicht nur zur Beruhigung, zum Frieden für Daniel selbst, sondern alle anderen, die damit zu tun hatten, eben hier auch die Öffentlichkeit des ganzen Staates, war davon betroffen. Und ich glaube, auch unser Rückhalt, den wir durch Gott erfahren, will uns nicht nur Frieden und Gefasstheit für uns persönlich geben, sondern auch da, wo wir sind, soll das seine Wirkung tun. Mit den Menschen, auch mit den schwierigen Menschen, mit denen wir es zu tun haben, bis hin vielleicht zu öffentlicher Verantwortung. Wenige Jahre vor diesem Geschehen hatte der Prophet Jeremia an die Weggeführten, an diese verbannten Juden in Babel geschrieben oder einen Brief schreiben lassen, suchet der Stadt Bestes. Dieser Stadt des Feindes, also wo sie wirklich drangsaliert wurden, das Beste für diese Stadt zu suchen. Das Beste an unserem Platz, wo wir sind, in unseren alltäglichen irdischen Aufgaben, am Arbeitsplatz natürlich, aber auch zu Hause oder in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das ist bei Daniel offensichtlich. Treue zu Gott und Treue in seiner Alltäglichkeit. Das passte zusammen. so heißt es hier, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Und auch die Neider, seine Feinde, die sagen, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen ihn finden. Keine Schuld und kein Vergehen. Nehmen wir uns das mal als Frage vor, wenn wir an Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr denken oder patzige Worte im Umgang oder Schlampereien an unserem Arbeitsplatz. Vielleicht können wir unsere Mitmenschen durch gründliche Arbeit, in der wir unser Bestes geben, nicht zu Jesus führen. Aber vielleicht können wir durch oberflächliche Arbeit ihnen ein Hindernis sein, zum Glauben zu kommen. Nun war die Feindschaft dieser Feinde, dieser Neider von Daniel ja nicht etwas, was irgendwo etwas Oberflächliches suchte, sondern sie suchten und sie fanden das in der Tiefe, nämlich in seiner Treue zu Gott. Wir werden keinen Grund zur Anklage finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung, wegen seiner Treue zu Gott. Und ich meine, das kennen wir auch an verschiedenen Stellen, dass wir erleben, Menschen rücken von uns ab. Wir werden nicht richtig warm mit ihnen. Da ist irgendetwas wie ein Graben, obwohl wir doch das Beste für sie wollen und ihnen freundlich begegnen. Als ob wir unausgesprochen sie daran erinnern, dass da eine ungeklärte Beziehung zu Jesus da ist oder eine ungeordnete Glaubensfrage. Und das darf uns dann nicht erschüttern und nicht verunsichern und nicht demotivieren. Jesus sagt sogar, weil ihr nicht aus der Welt seid, deshalb hasst euch die Welt. Und Hass werden wir selten erleben. Aber vielleicht eben doch diese Kühle, die Distanz, die Abkehr, die Ablehnung. Wir werden nicht so ganz in einen Kreis von anderen, die sich untereinander verstehen, aufgenommen. Ich kenne das an verschiedenen Stellen, weil wir sie an etwas erinnern, was ihnen fehlt. Und das ist so. Wir erleben beides. Menschen, die durch uns gerade ein Interesse am Glauben finden, aber auch das andere. Menschen, die gerade darin ein Ärgernis sehen, so wie Jesus das ja sagt. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie auch das eure halten. Und das soll uns nicht demotivieren, sondern es soll uns motivieren zum Gebet für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Nun steht Daniel unerschütterlich zu seinem Glauben und hat mit diesem Gang in die Löwengrube den sicheren Tod vor Augen. Gott hat zwar wunderbar eingegriffen, aber das wusste Daniel vorher nicht. Wir kennen die Geschichte vom Ausgang her, er nicht, als er da vor dieser Löwengruppe steht. Über dieses Leben von Daniel heißt es im Hebräerbrief, im Neuen Testament einmal, Menschen haben durch den Glauben den Löwen den Rachen gestopft. Das kann sich nur auf diese eine Begebenheit des Daniel beziehen. Oder in der Geschichte, die wir gehört haben, und so klang es auch in den Versen ein wenig an, man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Glaube ist Vertrauen und Gehorchen, Unnachgiebigkeit, Konsequenz in der Treue, auch durch Schwierigkeiten. Und das will uns eine Ermutigung sein, ein Vorbild, wo wir Nachteile befürchten könnten. Manchmal ist es ja auch nur eingebildet oder Bedrohung oder Schwierigkeiten oder Einsamkeit oder eine Einschüchterung, dennoch treu zu unserem Glauben zu stehen. Das heißt auch mal zwischendurch, und wir haben es auch in den Versen gehört, er hat das üblicherweise getan, weil er es so gewohnt war. Vielleicht von Kind an, von Jugend an, das war in ihm klar. Da mache ich keine Ausnahme, jetzt auch unter dieser Höhe großen Gefahr. Hätte er nicht auch im Stillen beten können, die Tür zuhalten können oder zuschließen können? Sicherlich wäre das möglich gewesen. Gott hört auch das Gebet in der Stille des Kämmerchens. Aber das offene Bekenntnis, das er geführt hat, hat den König ganz anders beeindruckt. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und hinterher fragt er ihn, hat dein Gott dich, dem du doch ohne Unterlass dienst, erretten können? Und es ist ja geradezu ein Superlativ, dass ein heidnischer Herrscher dann ein Reichsbefehl, ein Edikt herausgibt, der Gott Daniels ist der lebendige Gott, der ewig bleibt. Das hat viel mehr Gewicht, als wenn das ein Insider gesagt hätte. Nein, einer, der das von außen beobachtet und das mitbekommen hat, der bezeugt die Herrschaft, die Wahrheit und die Gültigkeit Gottes. Gott hat bei Daniel zweimal in diesen beiden Begebenheiten eingegriffen, auf wunderbare Weise. Bei der Gunst dieses Aufsehers, bei der Ernährung, aber vor allem auch bei der Bewahrung im Löwenzwinger. Aber wir werden auch viele Erlebnisse und Alltagserfahrungen machen, wo wir das nicht so erleben, sondern wo wir durch die Tiefe müssen. In einer anderen Daniel-Geschichte, im Kapitel 3, wird die Geschichte der Männer im Feuerofen, also dieser drei Freunde, berichtet, wie sie ein Götterstandbild anbeten sollen und sich weigern. Und dann diese Strafe dieses Feuerofens vor sich sehen. Und dann sagen sie, wenn unser Gott will, so kann er uns erretten. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und wenn er es nicht will, auch damit haben sie gerechnet, wenn er es nicht will, so sollst du dennoch wissen, dass wir dein Götzenbild nicht anbeten werden. Diese Glaubenstreue, diese Konsequenz zu wissen, es ist in jedem Fall so, dass wir den Weg richtig gehen, ob Gott hilft oder nicht hilft. Unter Umständen gilt das für uns. Wir müssen durch die Tiefe. Wir haben unerfüllte Wünsche, unerhörte Gebete, ungelöste Fragen. Aber unter allen Umständen, und das gilt ohne Ausnahme, er ist vor uns, ist über uns, in uns und um uns gegenwärtig. Und er gibt uns die Kraft zum Tragen, den Mut zum Durchhalten. Wir haben mit Luther begonnen und ich ende mit einem Lutherwort, der oft eine sehr kernige Sprache hat und die Dinge damit auf den Punkt bringt. Da sagt er einmal, glaubst du, so redest du. Redest du, so musst du leiden. Leidest du, so wirst du getröstet. Denn Glaube, Bekenntnis und Kreuz gehören zueinander und stehen einem rechten Christen zu. Wenn wir leiden und Kreuz hören, dann erschrecken wir unwillkürlich jeder von uns. Aber wir sollten diesen ganzen Dreiklang hören. Wenn wir leiden, werden wir getröstet. Dann werden wir diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, erfahren. Amen.